Okay, wo fangen wir da am besten an? Ich schlage mal vor, da wo die Sächsische Weinstraße beginnt, vielleicht in Pirna, knapp 20 Kilometer Luftlinie südöstlich von Dresden. Mit der S-Bahn von Dresden-Neustadt ist das, glaube ich, nur eine halbe Stunde.
Genau. Und in Pirna beginnt nicht nur die Weinstraße, der wir ja dann im Lauf dieser Podcast-Folge nach Westen folgen werden. Dort startet auch der Malerweg. Das ist ein ausgezeichneter Wanderweg durch das Elbsandsteingebirge. Da kann man wirklich in mehreren Tagen eine große Runde drehen. Pirna wird auch das Tor zur Sächsischen Schweiz genannt. Dazu dann gern mal mehr in einer anderen Podcast-Folge. Denn die Stadt selber ist wirklich sehenswert und die ist gar nicht so klein. Das ist eine Kreisstadt mit insgesamt knapp unter 40.000 Einwohnern. Und da gehen wir jetzt mal mitten rein, und zwar in Pirnas gute Stube. Wir stehen auf dem Marktplatz.
Den hat ja Bernardo Bellotto, das ist so ein venezianischer Maler, der sich auch ein paar Jahre in Dresden niedergelassen hat und der auch Canaletto genannt wurde. Den hat er doch Mitte des 18. Jahrhunderts in einem Gemälde verewigt.
Ja, dieses Gemälde ist zu bewundern in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden oder im Prinzip hier auf dem Marktplatz live und in Farbe in 3D. Denn das Setting dieses Gemäldes, das ist wirklich toll und das sieht man auch sofort, das gibt es im Prinzip noch. Natürlich hat sich das ein oder andere Detail verändert und das sagt er dann auch schon. Dieser Marktplatz ist so ein bestens erhaltenes historisches Kleinod. Wir stehen jetzt mal vor dem Restaurant Canaletto, nach ihm benannt, so ein Eckcafé, vor einem Bilderrahmen mit der Aufschrift Mein Canaletto-Bild. Da wird man so animiert quasi, sich da hinzustellen und natürlich ein Foto zu machen. Und wir blicken dadurch auf Kopfsteinpflaster und sehr prominent auf das Rathaus. Das ist eines der ältesten Gebäude der Stadt und das steht mitten auf diesem Platz.
Und das war schon immer ein Rathaus?
Lange Zeit wohl eher so eine Art Handelshaus. Erstmals erbaut wurde es schon im 14. Jahrhundert und dann gab es so diese übliche Abfolge von Bränden und stilistischen Umgestaltungen. Und so ist dann dieses äußerst sehenswerte historische Patchwork entstanden mit vielen interessanten Details. Da gibt es zum Beispiel eine astronomische Uhr und eine Sonnenuhr. Also es lohnt sich sehr, dass einmal wirklich zu umrunden und so alles anzugucken und sich gegebenenfalls auch erklären zu lassen. Und dem von Canaletto gemalten Rathaus sieht es heute tatsächlich noch durchaus ähnlich.
Mhm. Was sehen wir noch? Also für all die, die das Bild vielleicht nicht kennen von Canaletto?
Sehr prominent in dem Gemälde ein Haus mit spitzem Giebel. Ähnlich alt wie das Rathaus, heute genannt Canaletto-Haus, weil er es ja so schön in Szene gesetzt hat. Er hat ja übrigens nicht nur eine Ansicht von Pirna gemalt, 11 sind bekannt. Im Canaletto-Haus ist unten die Touristinformation drin. Das lohnt sich sehr, da reinzugehen, und weil man hier wirklich sehr viel auch in der Gegend unternehmen kann. Und wir sehen hinter dem Canaletto-Haus den Turm der Marienkirche. Das ist eine dreischiffige spätgotische Hallenkirche. Die ist wirklich wunderschön. Wunderschön. Also unbedingt reingehen. Allein schon wegen des Deckengewölbes und der Malereien. Und wegen des Renaissance-Altars aus dem Jahr 1611. Der ist so ein großer biblischer Geschichtenerzähler aus Sandstein. Dieses Material ist sehr Pirna. In der Stadt ist sehr, sehr vieles aus Sandstein. Es ist quasi die Sandsteinstadt.
Okay, dann lass uns doch mal weitergehen und diese Kulisse mal anschauen. Ich vermute, der Marktplatz ist nicht das einzige Highlight in Pirna.
Absolut nicht. Und ich sage auch gleich, sehr viel mehr als Kulisse. Sehr gern gehen wir jetzt mal los. Und direkt vom Platz gehen parallel zueinander vier kleine Gassen ab. Ich nenne sie jetzt mal Gewerkegassen, das erschließt sich dann auch gleich. Die Schmiedegasse, die Schuhgasse, die Schössergasse und die Barbiergasse. Die sind alle schmal und gemütlich und da gibt es viele nette Läden.
Okay, dann vermute ich mal, du warst in diesen Läden drin und hast ein Souvenir aus Pirna mitgebracht.
Nicht nur eins. Da wäre mir die Wahl auch zu schwer gefallen. Mein erster Stopp war auch gleich die Galerie Vielfalt. Das ist so ein Zusammenschluss von aktuell 17 Künstlerinnen und Künstlern aus der Gegend, die alle mit unterschiedlichen Materialien komplett unterschiedliche Dinge machen. Also Skulpturen, Bilder, Anhänger, Schlüssel, Karten, Notizblöcke, Schmuck. Und mindestens einer von denen hält dann immer die Stellung im Laden. Als ich reinkam, war das die Malerin Verena Krämer.
Wir sind 16 Leute, die hier ihre Kunst präsentieren. Wir haben ganz verschiedene Genres, angefangen von Stein, Bildhauerei, Porzellankunst, Collagen, Glaskunst, Metallkunst, Kalligrafie, Bücher, Aquarelle, Holz, eigentlich das ganze Spektrum, wo man sich künstlerisch betätigen kann. Und es sind alles Unikate.
Und es sind alles Künstler, die so aus der Gegend kommen?
Ja, im weitesten Sinne. Wir kommen zum Teil aus Pirna und Umgebung und Dresden bis hin zu Moritzburg, wo ich herkomme.
Dieser Laden, passt der gut hierher nach Pirna? Ist der gut angenommen worden?
Der Laden ist sehr gut angenommen worden. Dadurch, dass die Altstadt so viele kleine Läden hat und so individuell ist, so ist auch die Kunst hier sehr gut zu Hause. Und das wird auch von der Stadt gefördert. Es finden ja hier auch der Canaletto-Markt statt und im Sommer die Tage der Kunst. Da ist die ganze Stadt Pirna eine Kunststadt und so können sich hier Künstler sehr gut präsentieren und auch wohlfühlen. Und das Publikum ist auch sehr interessiert, zumal auch sehr viele Touristen hierher kommen.
Nochmal zu den Souveniren. Was hast du jetzt mitgebracht?
Zwei winzig kleine Engel aus Holz und ein Stern aus Glas. Wir fangen ja gerade erst an und ich habe ja dann so einiges noch zu tragen. Deswegen waren mir die Sandsteinfiguren auch zu schwer. Ich habe dann auch gleich um die Ecke noch was entdeckt, die Kaffeerösterei Schmole. Das ist so ein Laden mit viel Holz, den gibt es auch schon ewig. Da duftet es nach Kaffee, mein ganzer Koffer duftete hinterher auch nach Kaffee.
Noch mehr Souvenire.
Ja, klar, habe ich mir auch einen mitgenommen, so frisch geröstet. Da gibt es aber auch jede Menge so Schokoladen und Spirituosen aus der Region. Das ist ganz toll zum Stöbern. Ich habe dann noch was entdeckt, aber nicht zum Mitnehmen.
Okay, erzähl.
Ein Zimmer.
Ein Zimmer. Du hast ein Zimmer gefunden, das du mitgenommen hättest?
Die Geschichte dazu, die habe ich dir auch mitgebracht. Wir gehen jetzt im Kopf zum Tetzelhaus. Das ist kein geringeres als das, so sagt man, älteste erhaltene Bürgerhaus Sachsens. Und es heißt so, weil im Jahr 1460, Johann Tetzel dort geboren wurde.
Johann Tetzel, okay, das sagt mir jetzt erstmal nichts. Erklär mal kurz, wer das war.
Das war ein Dominikanermönch, der als Widersacher Martin Luthers in die Geschichte eingegangen ist. Also seine Ablasspredigten sollen Luther mit zu seinen 95 Thesen motiviert haben. Aber wegen dem sind wir eigentlich gar nicht hier.
Sondern wegen des Zimmers.
Ja, wir gehen jetzt ins Tetzelhaus. Wir haben einen Schlüssel und das ist heute teils ein ganz normales Wohnhaus. Aber dann die Treppe hoch durch zwei Türen und wir stehen in einem komplett hölzernen Raum, einer Bohlenstube aus dem, halte ich fest, Jahr 1381. Mhm. Und ein sehr netter und kundiger Stadtführer hat mir dann diese Stube gezeigt.
Diese Bohlenstube, von der wussten wir eigentlich gar nichts Konkretes und die hat sich ergeben im Zuge der Restaurierung Pirnas.
Was ist das für ein Holz hier?
Das ist Tannenholz. Ja. Tannenholz.
Und wie alt ist das?
Das ist, weiß man inzwischen, man hat das dendrochronologisch untersucht, 1381 geschlagen worden. Hier hat sich also offensichtlich ein böhmischer Adliger eine Wärmedämmung des Spätmittelalters leisten können. Das Problem war, als hier der Besitzer dann nach der Wende diesen Raum restaurieren wollte, fand er ihn vor total geschlossen tapeziert und er kam rein und sah eigentlich nur Fenster und weiß. Und fängt an zu spachteln und sieht Holz und lässt den Denkmalschutz kommen, der wiederum dendrochronologische Untersuchungen machen lässt. Dort findet man heraus 1381. Diese Tapete musste nun denkmalgerecht abgenommen werden und 13 Lagen Tapeten.
13 Lagen Tapeten.
Genau. Wahnsinn. Waren dann hier abzunehmen und natürlich die Decke ebenfalls. Und zum Vorschein kam das hier. Wahnsinn.
Und jetzt steht man in einem Raum komplett aus Holz, der ein bisschen wie in einer Sauna riecht.
Ja, genau. Ein sehr angenehmes Gefühl eigentlich hat. Ne?
Ja, ja.
Unbedingt.
Und so wie hier hinter 13 Schichten Tapete geguckt wurde, rate ich in Pirna, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr dazu, immer hinter die Kulissen zu gucken. Geht in jeden Hinterhof, der euch zugänglich ist, in jeden Durchgang, weil diese Stadt ist eben nicht nur hübsche Canaletto-Kulisse, sondern eine richtige historische Schatzkiste.
Eins möchte ich auf jeden Fall mir noch anschauen, nämlich das Schloss Sonnenstein, das auf dem Canaletto-Bild im Hintergrund zu sehen ist. Und überhaupt thront es ja auf jeder Ansicht dieser Stadt. Was ist das genau für ein Gebäude und was ist da heute drin?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, in die Geschichte gehen, damit man den einigermaßen versteht, diesen Komplex. Weil diese Geschichte ist lang und die ist teils auch sehr wechselhaft und sehr traurig. Auch eine dunkle Geschichte. Der Komplex steht auf einem Felsplateau, eben sehr prominent. Und heute läuft man über einen wirklich sehr hübsch begrünten Schlossberghang da hinauf. Das ist sehr empfehlenswert. Einst stand da eine Burg, deren erste Erwähnung liegt mehr als 750 Jahre zurück. Und dann wurde Sonnenstein lange als Heilanstalt genutzt. So, und jetzt kommen wir zum wirklich sehr dunklen Kapitel. 1940, 1942 haben die Nationalsozialisten dort, das ist die Zahl, die man immer liest, 13.720 Menschen ermordet. Das war Teil ihrer Aktion T4, also die meisten Opfer in Pirna waren psychisch krank oder hatten eine geistige Behinderung. Das ist ein Kapitel, das erst seit der Wende in Pirna aufgearbeitet wird, so richtig.
Und wo und wie kann ich mich dazu informieren, zu diesem Thema?
Es gibt heute einen Gedenkraum. Dort werden die Schicksale von 22 der Opfer erzählt, quasi stellvertretend für die sehr vielen Ermordeten. Und es gibt auch eine Dauerausstellung.
Das stelle ich mir jetzt relativ beklemmt vor, da hochzugehen.
Ja, klar. Also heute weiß man das und da begleiten einen so einige Gedanken, wenn man da hochläuft. Ja.
Aber ist dieses ganze Schloss dem Gedenken gewidmet?
Nein. Diese ganze Schlossanlage ist groß, das siehst du ja schon bei Canaletto. Und die Gedenkstätte ist räumlich wirklich nur ein kleiner Teil davon. In Schloss Sonnenstein ist heute vor allem das Landratsamt untergebracht. Das ist also durchaus ein sehr belebter Ort. Man hat einen irren Blick auf die Stadt und die umliegenden Wälder. Und ganz wichtig, also ich war jetzt eher so im Spätherbst dort. Im Sommer, glaube ich, muss man da unbedingt nochmal hin. Da findet nämlich der Skulpturensommer statt. Das muss ein ganz tolles Erlebnis sein. Da zeigen sie in den alten Bastionen unterhalb der Festung figürliche Kunst.
Es scheint also, dass Pirna der Kunst sehr zugewandt ist, aber nicht nur der bildenden Kunst, sondern auch der Musik, oder?
Du willst zu Richard Wagner. Machen wir, aber lass mich vorher noch einen Tipp unbedingt loswerden. Die alte Dominikanerkirche in Pirna, erbaut um 1300. Das ist eine ganz tolle Anlage. Sie wird heute teils vom Stadtmuseum genutzt. Der Kapitelsaal zum Beispiel ist sehr sehenswert. Ja, das muss ich nochmal loswerden, weil das ist irgendwie auch ein schöner Weg. Da kommt man auch so an einem Stück alte Stadtmauer vorbei. Aber jetzt können wir mal kurz noch einen Abstecher machen zu Richard Wagner.
Genau, das ist ja so das Erste, was man dazu findet, wenn man sich mit Pirna beschäftigt. Richard Wagner war ja Mitte des 19. Jahrhunderts Hofkapellmeister in Dresden und hat hier Teile seines Lohengrin geschrieben, richtig?
Ja, das war genau genommen in Graupa. Das gehört erst seit 1998 zu Pirna. Aber ja, dort, das ist dann auf der anderen Seite der Elbe, liegen die Richard-Wagner-Städten Graupa. Bestehend aus einem Jagdschloss, dem sogenannten Lohengrinhaus und weiteren Spots in der Umgebung, in der Wagner 1846 einen Sommer verbracht hat.
Okay, also Pirna hat es, was Kultur angeht, wirklich in sich.
Absolut. Wer die Stadt und ihre umliegenden Wanderwege wirklich ausgiebig erkundet, der kann hier locker ein paar Tage bleiben. Und die Weinhänge natürlich. Auch hier gibt es Weingüter und damit hatten wir es ja anfangs. Hier startet die Sächsische Weinstraße.